Ja, angekommen an unserem letzten gemeinsamen Vormittag. Ich wollte nochmal drei Themen ein bisschen abdecken. Das eine ist, was das Herz weiß. Und dann die vier großen Gesten des Herzens. Das kennt ihr, aber es ist immer wieder hilfreich für mich selber auch. Und bei einigen waren die Themen auch in den Einzelgesprächen dahin, dass das eine Antwort sein könnte. Und dann so ein bisschen zu Praxis im täglichen Leben und wie das so gehen kann und so weiter. Wir haben manchmal, vielleicht habt ihr das erlebt oder spürt ihr das, einige von euch haben das formuliert, auch hier in der Gruppe, wir haben manchmal ein eigentümliches Ressentiment uns selbst gegenüber. Also diese berühmte, wovon Shigam Drungpa auch spricht, Furchtlosigkeit der Kriegerinnen und Krieger des Herzens, sich selbst nicht mehr vor sich zu ängstigen. Und das, was dann auftaucht, wenn wir das näher erforschen, ist gar nicht so sehr, dass wir Angst haben vor unseren dunklen Aspekten oder schwierigen Erfahrungen, die auftauchen. Auch manchmal. Aber wovor wir eigentlich, ich mag es nicht Angst nennen, aber manchmal ins Zittern kommen oder in eine Übervorsicht ist vor der Tiefe der Erkenntnis, die aufgeht, wenn wir uns voll auf uns einlassen. Wir kommen dann nämlich zu dem, was das Herz weiß. Und das ist ein Buch, das du nicht umblättern kannst. Das heißt, diese Evidenz ist so mächtig, die kannst du nicht rückgängig machen. Deine Naivität ist damit weg, falls du eine hast. Ja, das ist das, was im Menschen passiert, das phänomenologisch. Ja. Wir können die Einsicht nicht rückgängig machen. Du hast es einmal gesehen, niemand kann dir mehr erzählen, dass es nicht existiert. Und das ist eigentlich eine super, super gute Botschaft. Das ist ganz faszinierend. Aber wir haben auch ein Stück Bammel davor. Und ihr seid ja schon alle ganz weit gegangen. Von daher kennt ihr solche Einsichten. Und so gesehen sage ich euch auch nichts Neues, aber mag einfach nochmal ermutigen, hinzuschauen und das zuzulassen. Wenn wir in diesen tiefen Herzraum gehen, generell gilt das natürlich, wenn wir überhaupt uns selbst loslassen, die innere Präsenz. Aber speziell vom Herzraum. Im Herzen ist eine starke Verbindung auch zu Wissen und Einsicht, zu schauen. Gefühlte Wahrnehmung, gefühltes Wissen, Erfahrungswissen. Ja? Also deshalb so, was das Herz weiß. Und ich habe mal fünf Punkte, es weiß natürlich viel mehr, aber ich habe mal fünf Aspekte zusammengetragen. Das Herz weiß, und das ist Menschheitserbe jetzt, dass es, und hier komme ich schon an die Grenze der Sprache, etwas gibt, ist eigentlich nicht richtig. Dass wir alle existieren aus etwas, so müsste ich es formulieren, dass Menschen seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden nennen, das eine ohne ein zweites. Das eine ohne ein zweites. Das ist die Dimension des Unermesslichen. In ein bisschen kompakterer Sprache jene Tiefe des Seins, die im Westen Gott genannt wird. Oder im Buddhismus Leerheit, leuchtende Leerheit. Oder was ich gern mag, wo ich Ost und West zusammenbinde, beseelte Leerheit. Beseelt mit der Liebe des Absoluten, des Göttlichen. Ja, Leerheit im Sinne von unverstellte Fülle. Also das eine ohne ein zweites. Das, unsere Sprache ist nicht darauf getrimmt, deshalb bricht es so und tun wir uns schwer und wird so koranartig. Und unser Herz weiß, dass das ist. Das Zweite, was das Herz weiß, das hängt, die hängen natürlich alle zusammen, ist, unser Herz weiß um die, ich wage es mal so zu formulieren, um die Heiligkeit unseres Menschseins, unserer Reise, unseres Weges und damit letztlich der ganzen Wirklichkeit. christlich-katholisch, ich wage mal diese Formulierung, würde man sagen, die ganze Welt ist sakramental. Ist ein Realsymbol hin auf die tiefe göttliche Wirklichkeit, auf die Liebe, auf das Sein, auf die Fülle. Das ist ein Realsymbol. Alle Dinge verkörpern nicht nur sich selbst, sondern weisen über sich hinaus. In diesem Über sich hinaus treffen sie sich. Das bedeutet, das ist eine Art Heimbergung auch der manchmal krassen und schwierigen oder abgründigen Umwege unserer eigenen Biografie. Die hat in der letzten Tiefe eine Sinnbedeutung, etwas in diesem Sinne Heiliges. Nicht, dass alles gut und schön ist, sondern dass alles, was ist und wie es ist, eine tiefe Sinnbedeutung hat, einen Zusammenhang im Ganzen und seine eigene Kostbarkeit. Auch wo es heftig ist. Und das gilt für alle Wesen, die ganze Wirklichkeit. Die Sterne machen ihre Reise, die Bäume machen ihren Weg. Wie die alten Schamanen sagen, wenn Berge und Menschen kooperieren, dann gibt es eine gute Zukunft. Hey, klasse Satz. Die Heiligkeit der ganzen Wirklichkeit. Und das ist eine alte, auch das ist nicht nur schamanisch, das ist auch eine alte tibetische Tradition. Auch buddhistische Tradition. Es gibt die Richtung Buddhismus, wo wir eher das Gefühl haben, die Welt löst sich auf und alles ist Illusion. Und eigentlich gibt es nur die Leerheit und große Vertreterinnen und Vertreter, unter anderem auch Reginald Dreyer, Chögyam Trungpa, des Buddhismus sagen, das ist eine Fehlform, wie dies rüberkommt. Das ist aber so der Wald- und Wiesen-Buddhismus, der manchmal hier bei uns landet. Ja? Und das ist nicht ganz ohne, weil es bringt uns gerade im Westen in die Gefahr von so einem nihilistischen, was soll das denn alles? Wenn alles leer ist, wozu strenge ich mich dann eigentlich an? Und dann geht die Liebe weg und dann wird es kalt, im schlimmsten Fall. Das ist einmal eine Falle für den Zen. Das sagen auch die großen Zen-Lehrer selber. Und deshalb gilt es, das ist nicht falsch, aber es gilt tiefer zu gehen. Reggie sagt, wenn du lange genug in den Raum, mit dem Raum in Kontakt bist, mit der reinen Präsenz, auch klassisch mit dem reinen Gewahrsein, mit Leerheit, dann erfährst du, dass dieser Raum überhaupt nicht nichts ist, sondern Fülle und alles ist und Wärme und Liebe. In seinem Mahamudra-Training, das ich jetzt noch das zweite oder dritte Mal mache, ein großes Set mit 33 CDs, wirklich ein einzigartiges Werk. Und am Schluss gibt es einen Talk von ihm, wo er sagt, die machtvollste Qualität von Raum ist Liebe. Finde ich stark, als buddhistischer Lehrer. Also er hat da einen starken Zugang zu. Dieses, wenn wir das nicht als Liebe, als Wärme, als Sinnhaftigkeit unserer konkreten Welt erfahren, haben wir nicht lang genug hingeschaut. Nochmal zurück, nochmal sitzen, nochmal Retreat. Guck nochmal, ob du noch was anderes findest. Besser die Anweisung hier. Und das berührt natürlich eine große Frage von der Verbindung von Welt, westlich gesagt, zwischen Gott und Welt, zwischen Gott und Schöpfung, zwischen Endlichem und Unendlichen. Und unser Herz weiß, dass es beides zusammengehört. Das ist ja der Ausgangspunkt. Das Wissen des Herzens um die Sinnhaftigkeit unseres Menschseins und des kleinen alltäglichen Tun. Und ich erzähle das jetzt bewusst am letzten Vormittag, weil das ist im Grunde die Basis für unseren Alltag. Dass das nicht ein armseliges, graues und trockenes Geschäft ist bis zum nächsten Retreat, sondern oder zum nächsten Urlaub, sondern dass in unserem sogenannten alltäglichen Leben eigentlich die Fülle aufleuchten kann. Und dass wir das so gestalten sollten, bitteschön, dass wir das tun, was wir lieben. Und nicht das, was uns anätzt. Gut, also die Heiligkeit und Bedeutung, Sinnbedeutung der Wirklichkeit, unserer menschlichen Reise, unseres Menschseins, diese tiefe Wertschätzung. Das Dritte ist da drin im Grunde schon gegeben, was das Herz weiß, nämlich dass alles miteinander verbunden ist. Die Verbundenheit aller Wesen miteinander. Und das relativiert auch nochmal schwierige Beziehungen und Verbindungen. Also die Tagearten so mit Herkunftsfamilie und sowas. Ja, wir sind verbunden mit allem. Letztlich sind wir mit allem verwandt. Und das gibt einen anderen Kontext. Das entspannt so ein bisschen eine manchmal überheizte Beziehungserwartung, die wir haben an unsere Kinder oder Geschwister oder Partnerin oder Eltern oder Großeltern oder wen auch immer. Oder Freunde. Ja, wir sind mit allem verbunden. Das ist ein Stück auch zu spüren. Der Füllkörper der Menschheit. Wir sind ein Teil davon. Das vierte, was das Herz weiß, ist, was der Quantenphysiker, Atomphysiker Hans-Peter Dürr wunderschön am Ende seines Lebens, er war lange Zeit einer der führenden Forscher in der Quantenphysik und Direktor vom Max-Planck-Institut, also hochkarätiger Forscher, der nie meditiert hat, der nur gescheit geforscht hat, da kommt man da auch hin. Und er hat den Buddhisten, er war mit vielen buddhistischen Leuten befreundet, den Buddhisten Quantenphysik erklärt und den Quantenphysikern Buddhismus. Er hat nie meditiert. Und die buddhistischen Lehrer haben gesagt, du bist genau da. Und er sagt, am Ende wird er gefragt, was ist die Essenz deiner Forschung? Dann hat er gesagt, zwei Dinge. Das erste ist, es gibt keine Materie. Das, was ich die ganze Zeit erforscht habe, gibt es nicht. Und das wusste ich von Anfang an, deshalb habe ich es erforscht. Es gibt nur Schwingung, es gibt nur Vibration. Und dann die zweite Frage ist, ja, und was gibt es denn wirklich? Ich sagte, letztlich ist alles Liebe. Das ist die Essenz der Quantenphysik. Ich fasziniere. Und das ist das, was das Herz weiß. Und Liebe ist nicht diese Kuschelemotion, die wir haben, wenn wir uns so ein bisschen in Trance mit jemandem gut fühlen oder mit uns selbst oder die Welt in Ordnung ist. Sondern Liebe ist dieses unglaubliche, dieses affinite Feuer der Leidenschaft des Lebens für alles, was existiert. Oder wie Osho einmal wunderschön sagt, Liebe ist das Verlangen, die ganze Existenz zu segnen. Und das weiß das Herz. Und das fünfte, was das Herz weiß, ist für uns persönlich vielleicht das Wuchtigste. Unser Herz weiß zutiefst, dein Herz weiß zutiefst, dass du nie geboren wurdest und dass du nie sterben wirst. Das ist Geburt und Tod durchschauen. Nochmal das Bild von gestern. Wir sind Schale und innerhalb dieser Schale ist Geburt und Tod von uns selber auch nur ein Ereignis, das aufleuchtet wie Staubkörner im Sonnenlicht des Raumes. Das ist ein Ereignis, das ist nicht nichts, aber es ist nur dies.
Aber darf ich wieder die Lehre des Buddhismus oder des Yogis greifen, der sagt, nichts ist real, alles ist Illusion. Dann werden wir ja auch garantiert, das ist Illusion. Dann sind wir nicht geboren und sterben.
Aber es ist nicht Illusion deswegen. Mhm. Es ist schon Wirklichkeit, aber es ist vergängliche, es ist relative Wirklichkeit. Mhm. Es gibt eine relative Wirklichkeit. Als der Buddha erwachte, hat er nicht nichts gesehen, sondern er hat die Konzepte seines Denkens durchschaut, die der Schleier waren, dass er die Wirklichkeit nicht erkennen konnte. Und darunter hat er die ganze Komplexität aller Wesen, aller Zusammenhänge erkannt. Das ist relative Wirklichkeit, aber in ihrer erleuchteten und erwachten Qualität. Und darunter ist der reine Raum, also wenn man es mal als Dimension ist, die Drei-Naturen-Lehre im Buddhismus. Und im Westen habt ihr das auch. Im Westen haben wir diese Verbindung, auch in der christlichen Mystik, interessant, wenn wir tief genug gehen, sagen die dasselbe. Heute Nacht tauchte in mir der Satz, ursprünglich wollte ich darüber was sagen, aber jetzt dachte ich, es passt besser, was das Herz weiß. Tauchte in mir der Satz des Mystikers Angelus Silesius, den ich sehr mag, der hat so Kurzverse, fast so ein bisschen wie Schüttelreim, aber die haben es in sich. Und es tauchte in mir auf. In Gott wird nichts erkannt, er ist ein einig ein. Was du in ihm erkennst, das musst du selber sein. Super. Und dann kriegt nämlich unser uns selber sein eine Bedeutung. Und das ist nicht einfach ein Verglühen in der Endlosigkeit von Zeit und Raum, sondern es bekommt eine Bedeutung, dass sich das Göttliche in uns ausspricht. Und dass streng genommen wir als lebendige menschliche Wesen dem Göttlichen etwas hinzugeben, das so vorher nicht ist. Ich mag dieses wunderschöne Wort von dem mittelalterlichen Theologen Johannes Duns Scotus, ist es, glaube ich, was auch auf seinem Grabstein steht. Das ist seine eigene Antwort, seine Intuition im Grunde auf die Frage, warum existieren wir, warum gibt es uns? Und er sagt, Deus vult habere condiligentes se. Gott wollte andere haben, die mit ihm das Abenteuer der Liebe leben. Kondiligentes, Mitliebende. Das ist super. Also da ist was drin, wo wir zur Totalität gehören. Und wo wir Bedeutung haben. Und das fühlen wir. Und das Herz weiß es. Der Verstand kann das durchstreichen und der Verstand klammert sich an was fest. So ein bisschen das, was wir Glaube nennen, das kann, wenn das so im Verstand hängt, eher auch eine Verstellung sein. Nicht gemeint im Sinne von Vertrauen, sondern oder so rational wird, es leider oft rüberkommt. Der Verstand kann in den Nihilismus gehen, der kann alles Mögliche machen. Das Herz weiß dies. Das Herz weiß um diese Sinnhaftigkeit. Und deshalb, sagen wir mal, wenn wir tief genug ins Herz gehen, dann ist das eine Einsicht, die unser Leben verändern kann und die auch unsere Spiritualität verändert. Es gibt im christlichen Westen oder von uns aus Osten auf dem Berg Athos im griechischen Raum, dieses heilige Berg, wo viele Einsiedler und Mönche und Meditierende leben in der christlich-ostkirchlichen Tradition. Und da gibt es einen Bekannter von mir, der da öfters war, und der hat erzählt, da gibt es eine Reihe von Mönchen, die glauben nichts, die gehen in keinen Gottesdienst mehr, die lesen keine Bibel, beschäftigen sich mit all dem nicht mehr. Die sitzen da, schauen auf das Meer und sind eins mit Gott. Ganzen Klimbim braucht es nicht mehr. Fertig. Ja, das ist das, was das Herz weiß. Und wenn wir so tief schauen, kann sich das, was vorher hilfreich war, als Klimbim auflösen. Ja, auch brauchst du diese Art von Retreats, gutes Werkzeug. Ja, jetzt geht es anders weiter. Darum geht es ja, nicht an den Formen zu haften, sondern unsere Entwicklung zu unterstützen. Die Übungen, die Meditation, die Retreats, die Atemarbeit, das, was ich erzähle, hat nur Werkzeugfunktion. Es geht um das, was sich in dir entfaltet. Das ist viel, viel größer. Und das weiß das Herz. Osho hat das auf seinen Grabstein schreiben lassen, auf seine Platte. Nie geboren und nie gestorben, zwischen 19 und sowieso 1991 den Planeten Erde besucht.
Das ist ja nur noch der Körper. Ist das diese Verwandlung, wie es der Schmetterling macht? Die Made stirbt und dann wird es aber ein Schmetterling.
Ja. Das Faszinierende ist ja, dass Menschen, wenn wir solche Menschen begegnen, die so wirklich tief erwacht sind, dass sie eine unglaubliche Power und Präsenz haben. Die lösen sich eben genau nicht auf, sondern ganz im Gegenteil. Die zeigen uns eher, wo wir instabil sind. Mit all unserem Ich bin ich und Zeugs und so. Ja? Jetzt beim Altmeister Willig ist nochmal. Trotzdem sind alle mit 94 enorme Wucht und Strahlung. Gut, ein bisschen praktischer jetzt oder daraus, es knüpft ja an, also diese weite Perspektive und jetzt ein bisschen in unser alltägliches Tun nochmal den Blick auf die vier Gesten des Herzens, oder in der klassischen Lehre heißt es die vier Unermesslichen. Und damit haben wir auch schon gearbeitet hier, jetzt im Retreat. Das ist die liebende Freundschaft oder Maitri, das ist Mitgefühl, das ist der mitschwingende Freude und der erwachte Gleichmut. Und die sind ein bisschen so wie so ein Zoom. Und das ist wie so ein Zoom, und wo der Gleichmut ist das Größte, und wir fangen halt beim Kleineren an. Das ist Maitri, die liebende Freundschaft zum Leben. Maitri bedeutet, oder liebende Freundschaft bedeutet, dass wir befreundet sind mit dem Leben. Das heißt, dass wir für das gehen, was das Wachstum des Lebens fördert. In uns und bei anderen. Chögyam Trungpa ist mal sehr schön als bedingungslose Freundlichkeit mit dir selber. Bedingungslos heißt, egal wer auftaucht. Und das ist natürlich die Supermedizin gegen alle inneren Kritiker und Kobolde und so weiter. Bedingungslose Freundlichkeit mit dir selber. Heißt nicht, dass du einfach dich loslässt, dass du alles machst, was du willst, sondern heißt, dass du mit dem präsent bist, was in dir geschieht. Und für das Leben gehst. Und das auch bei anderen förderst. Das ist diese enorm kreative, positive Seite. Wenn wir dafür gehen und damit arbeiten, und sag mal, ich habe das nochmal übersetzt auf verschiedene Methoden der Begleitung, darauf ist es natürlich, das ist eine Engführung, aber wir könnten sagen, das ist im Grunde auch der Bereich, den wir in Supervision, Coaching, Systemberatung etc. abdecken, oder guten Vorträgen, gute Bücher, so dieses Freundschaft für das Leben, dass das wachsen kann, was da ist. Und dann begegnen wir natürlich dem, wenn wir das tun, das wisst ihr, was diesem Wachstum entgegensteht. Was schwierig ist, was hängt, was wehtut, was schmerzt, was vielleicht traumatisch ist, was immer noch was braucht und so weiter. Und die Antwort des Herzens hier ist Mitgefühl. Karuna. Und das Mitgefühl ist ein Stück mutiger, weil es, wie der Name schon sagt, etwas von dem mitfühlt, was der oder die andere fühlt oder was du selber fühlst, um das endlich zu fühlen. Und dir liebevolle Zuwendung zu geben für diese schwierigen Aspekte. Das Mitgefühl hat auch was zu tun mit dieser, wenn du so willst, Kriegerschaft des Herzens, das Herz offen zu halten, auch wenn es Nacht wird. Und dann tun wir unser Bestes. Und das wären im Grunde viele auch Heilberufe und therapeutische Arbeit und Heilkunst in allen Varianten, die sich damit beschäftigt, das Leiden zu lindern, aufzulösen und mit Mitgefühl andere Wesen zu befreien. Wenn wir das allein tun, können wir sehr schnell ausbrennen. Weil die Wesen sind zahllos und Leiden sind auch erfinderisch. Und das heißt, wir brauchen diese tiefere Qualität, diese beiden tieferen Qualitäten, und das ist mitschwingende Freude. Und die lege ich ein bisschen eigenwillig aus jetzt. Die mitschwingende Freude bedeutet, dass wir aus unserem Herzen die gesamte Reise eines anderen Menschen oder die eigene schauen. Wo wir sehen, dass auch diese schwierige Phase mit dazugehört, ohne dass es einen logischen Sinn ergibt. Es ist nicht logisch, sondern es ist Schauen des Herzens. Eine tiefere Ebene. Und dass das genau deine Reise ist. Beispiel. Ja? Ich begleite jemanden im holotropen Atmen. Ja? Mit liebender Freundschaft für das Leben, das sich entfaltet. Jemand kommt in einen tiefen Trauerprozess. Und dann kann ich mich daneben setzen, derjenige atmet weiter, ist in seinem Prozess, und in mir ist die Antwort Mitgefühl mit diesem Menschen und gebe damit einen Raum. Und dann merke ich, dass dieser Trauerprozess vielleicht sehr, sehr heftig wird und dass der möglicherweise mit Einsamkeit zu tun hat. Wenn ich jetzt hingehe und denjenigen versuche zu trösten, und die Einsamkeit wegzukuscheln. Oder professioneller gesagt, durch Berührung das Gefühl zu geben, hallo, ich bin da. Kann sein, dass es mal sinnvoll ist, aber häufig nicht. Kommt derjenige nicht an den Tiefpunkt der Trauer, wo die sich in sich selber shiftet und plötzlich zu einer unermesslichen Liebe oder Lebensfreude wird. Das heißt, ich nehme demjenigen durch mein Nicht-Damit-Sein-Können, nehme ich ihm oder ihr diese eigentliche Transformationskraft. Und da braucht es diese tiefe, mitschwingende Freude im Sinne von, du gehst gerade durch einen tiefen Prozess, der ist zwar für dich schmerzvoll, aber in mir, ich halte für dich diese Freude, dass du gerade einen ganz authentischen Weg gehst und eine wichtige Transformation, über die du nachher enorm dankbar sein wirst. Mitschwingende Freude. Diese Wertschätzung der Reise eines anderen Menschen, auch wenn sie zwischendurch schwierig ist. Das, sag mal, ich meine, es kann natürlich sein, auch dass jemand lebenlang in dieser Trauer bleibt, im schlimmsten Fall. Und dennoch ist es die Reise. Also das ist wirklich, das ist eine existenzielle Qualität. Letztlich auch für die Welt. Irgendwie sagen wir, was machen wir denn da? Und dennoch ist es die Reise von uns als Menschheit heute genau das, was wir tun. Also das ist nochmal ein tieferes, ein Präsentsein mit der Erfahrung, wie sie ist. Und wir brauchen diese anderen Ebenen, weil wenn wir uns dahin zurückziehen, dann kommen wir dahin, dass wir spüren, ich verbiete mir eigentlich zu helfen oder was zu verändern. Also es braucht all diese Ebenen. Aber in der Tiefe kann ich sehen, und Menschen merken das, ob wir mit ihrem Leiden arbeiten oder gegen ihr Leiden arbeiten, so wie wenn wir selber mit dem Rücken zur Wand stehen. Es muss sich unbedingt ändern bei dir. Oder ob wir nochmal das Tiefere sehen, wo es auch so sein darf, wie es ist, und ihnen trotzdem helfen, dass es sich ändert. Das macht den Unterschied. Und es gibt etwas in der Seele, das fühlt sich in tiefen Leidenssituationen, wenn wir als Begleiterin, Begleiter oder im Therapeutischen das Leiden wegmachen wollen, es fühlt sich nicht gesehen. Das fühlt sich falsch, das fühlt sich, ich mache es nicht richtig, deshalb leide ich. Du willst mir zwar helfen, dass das Leiden endet, und das spüre ich, und ich spüre deine Liebe und dein Mitgefühl, aber es ist etwas in mir, das fühlt sich nicht von dir gesehen, weil du mir suggerierst, ich sei falsch, solange ich leide. Und da brauchen wir diese Freude. Also Freude ist vielleicht ein bisschen das ein Wort, das uns da fremd ist, aber so heißt es halt in der Tradition, mitschwingen, sympathisch. Dieses, oder Wertschätzung, kann man sagen. Und jetzt geht es noch tiefer. Aber da waren wir schon die Tage. Der erwachte Gleichmut ist im Grunde in der Qualität des Herzens dieser Raum des reinen Schauens, die reine Präsenz, aus der wir uns selbst, die anderen und die Welt, der Welt Raum geben, erlauben, so zu sein, wie sie sind. Noch tiefer als das ist deine Reise oder sowas, sondern einfach diesen weiten Raum des Seins. Es gibt einen Bericht von einer sogenannten Nahtoderfahrung, die man eigentlich nennen müsste, eine Reise jenseits des Todes von, habt ja einige ganz, ganz tiefe Reisen da, und von einer jüdischen Ärztin, die Atheistin wurde, durch die Situationen auch im Dritten Reich, in Auschwitz und alles, was da passiert ist, und die ihre Reise jenseits des Todes dann beschreibt, dass sie also durch verschiedene Erfahrungen und Räume, dass sie wie eintauchen durfte in den Blick Gottes auf die Wirklichkeit. Und plötzlich hat sie, so sagt sie, den Sinn jedes Atoms verstanden. Inklusive Holocaust und so weiter. Aber das war so tief, dass sie das nicht mitnehmen konnte. Das wusste sie auch. Aber sie durfte das mal schauen. Das ist eigentlich die Einladung im erwachten Raum, in dem Gleichmut, diese Perspektive zumindest sich anzunähern, diesem Schauen. Das ist die Qualität des Herzens, wichtig. Das ist warm, das ist Liebe da drin. Es ist nicht kalt, alles ist so, wie es ist. Das ist was ganz anderes. Und wir brauchen das Zoom, wir brauchen alle vier. Wenn wir uns im Gleichmut festhängen, kommen wir in so eine Art spirituellen Materialismus, wie Trungpa das nennen würde, so wo wir sagen, ja, ist ja, Welt ist vorübergehend, letztlich ist alles leer und ja, gehen halt durch ihre karmischen Prozesse, kann ich jetzt nicht ändern. Das ist nicht klasse. Ja, das ist nicht in der Liebe. Man ist auch nicht wirklich erwacht. Müssen sich festmachen in diesem weiten Raum. Und eine Art Zen-Krankheit, würden die Zen-Leute nennen. Und das andere ist natürlich, dass wir immer mehr kennen, so dieses Ausbrennen im Helfen wollen und uns verstricken und die ganze Welt furchtbar und schwierig. Und also deshalb braucht es diesen Zoom, diese vier Dimensionen. Okay, das vielleicht mal so dazu. Mag genügen.